Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio ist Christian Röther. Schönen guten Morgen. Der Vatikan polarisiert mit einem neuen Papier zur Menschenwürde, weil es darin auch um Gender-Aspekte geht. Wir ordnen gleich die Reaktionen ein, hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach fragen wir, wie es nach 2 Jahren Ukraine-Krieg um die christliche Friedensethik steht. Und wir schauen in den Senegal, da ist die islamische Muriden-Bruderschaft sehr einflussreich. Wir stellen sie Ihnen vor. Schön, dass Sie dabei sind. Der Vatikan überrascht gerade regelmäßig mit Stellungnahmen zu gesellschaftspolitischen Themen. Am Montag veröffentlichte er ein Papier zur Menschenwürde mit dem Titel Dignitas Infinita, unendliche Würde, also auf Deutsch. Ausdrücklich wurde dieses Papier freigegeben von Papst Franziskus. Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der lobt das Papier als Bestärkung für alle, die sich für Menschenwürde und Menschenrechte einsetzen. Das Papier stößt aber auch auf Kritik, unter anderem, weil es darin auch um Homo- und Transsexuelle geht. Der Vatikan die Gender-Theorie als schweren Verstoß gegen die Menschenwürde auflistet und er Geschlechtsangleichungen grundlegend ablehnt. Ich bin jetzt verbunden mit Ludwig Ringeifel, Vatikan-Korrespondent der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Herr Ringeifel, die Stellungnahme des Vatikans wird von Medien teils als Gender-Papier bezeichnet. Ist das eine passende Zusammenfassung oder greift das zu kurz?
Ja, der Gender-Aspekt ist einer von vielen Aspekten in diesem Papier, aber es ist wahrscheinlich der Aspekt, der am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil es eben auch ein relativ neues Thema ist, was auch im Moment gesellschaftspolitisch stark polarisiert. Und wenn der Vatikan sich dann zu einem so aktuellen Thema in so grundsätzlicher Weise äußert, dann hat man damit ganz klar einen Aufreger gesetzt.
Es geht aber eben auch um andere Aspekte in dem Papier, etwa um Frauenrechte oder um sexuellen Missbrauch. Allerdings, und das ist ein Kritikpunkt daran, wird das Papier da nicht selbstkritisch. Also es wirft keinen Blick auf die katholische Kirche selber. Zeigt der Vatikan hier vor allem mit dem Finger auf andere?
Ja, ich glaube, das ist nicht das Thema dieses Papiers. Es hat ja diese historische Selbstkritik schon vor einigen Jahren in der katholischen Kirche gegeben. Diesmal geht es darum, über das Thema Menschenwürde Grundsätzliches zu sagen und zu versuchen, einen Begriff der Menschenwürde zu präsentieren, der für alle Menschen akzeptabel sein kann, nicht nur für Katholiken, und von diesem Begriff der Menschenwürde her das abzuleiten, was man an Verstößen gegen die Menschenwürde verurteilt. Und dazu gehören eben neben den klassischen Themen wie Abtreibung auch Dinge wie Umweltzerstörung, Ausbeutung, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Homosexuelle wird übrigens auch in dem Papier explizit als ein Verstoß gegen die Menschenwürde bezeichnet.
Ich habe mich gefragt, warum gerade jetzt, warum veröffentlicht der Vatikan jetzt diese Stellungnahme zur Menschenwürde?
Ja, die Arbeit daran dauert schon 5 Jahre an diesem Papier. Warum das so lange gedauert hat, das hat sehr verschiedene Gründe. Der jetzige Zeitpunkt ist sicher auch deshalb mit Bedacht gewählt, weil in einigen Ländern ja derzeit gerade das Thema Abtreibung, siehe Frankreich, oder gerade das Thema Leihmutterschaft, siehe Deutschland, wieder sehr in der Debatte ist. Und da will man den Standpunkt der katholischen Kirche einbringen mit diesem Papier.
Das sind ja keine neuen Positionen, also die zur Abtreibung oder zur Geschlechtsangleichung oder zur Leihmutterschaft. Steht überhaupt irgendetwas Neues drin in diesem Papier oder sind das alles altbekannte römisch-katholische Positionen?
Ja, es ist schon überraschend viel Neues drin. Vor allen Dingen neu ist, dass es hier dem Vatikan gelingt oder dass es zumindest versucht, ob es gelingt, mögen andere beurteilen, dass er versucht, die Lehre von der Menschenwürde, die ja eigentlich aus der Tradition der Aufklärung und der Französischen Revolution kommt, sich zu eigen zu machen und zu sagen, Wir sind heute auch Verteidiger dieser Menschenwürde. Und vielleicht haben wir auch ideengeschichtlich sogar einiges zu dieser Idee der Menschenwürde beigetragen und wollen sie in den heutigen Debatten verteidigen als katholische Kirche.
Trotzdem hat sich der Vatikan dabei ja offenbar nicht ganz leicht getan, die Menschenwürde katholisch zu deuten, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Sie haben es gesagt, 5 Jahre hat man an diesem Papier gearbeitet. Es hat aber nur 25 Seiten. Also es gab da mehrere Korrekturschleifen, wie man liest. Auch hat der Papst dann noch Änderungswünsche einbringen lassen. Warum hat sich der Vatikan offenbar ja schwer getan, dieses Papier zu verfassen?
Das lag offenbar daran, dass Papst Franziskus wollte, dass das wirklich aus einem Guss kommt, dass also die Verteidigung der Menschenwürde in Fragen wie Menschenhandel, in Fragen wie Ausbeutung und Todesstrafe zusammengedacht wird mit den anderen Menschenwürde-Themen, die man als die moraltheologischen Themen bezeichnen kann. Und das hat eben eine Weile gedauert, bis man das wirklich so aus einem Guss hingekriegt hat, und das Ergebnis liegt eben jetzt vor.
Es gibt Lob und Kritik an diesem Papier. Was der Vatikan unter Menschenwürde versteht, da würden aus der westlichen Welt wahrscheinlich viele Menschen zustimmen bei Themen wie Todesstrafe oder Menschenhandel, die Sie gerade genannt haben. Kritik gibt es vor allem an den sexualitätsbezogenen oder genderbezogenen Punkten, die wir eben auch schon angesprochen, wo es eben eine klare ablehnende Haltung des Vatikans gibt. Zeigt sich hier also, dass der Vatikan unter Menschenwürde etwas anderes versteht als ja Teile der westlichen Öffentlichkeit?
Ja, da gibt es in der Tat einen Unterschied. In der westlichen Öffentlichkeit ist ganz zentral immer der Begriff der Freiheit für die Menschenwürde, und für die katholische Kirche ist es die Würde der Person als solche. Also für die katholische Kirche hat auch der Mensch, der keine Freiheit hat, zum Beispiel der ungeborene Mensch oder der sterbende Mensch, hat dennoch die volle Menschenwürde. Und da unterscheidet man sich von manchen Ansätzen in der westlichen Welt.
Einschätzungen live aus Rom von Vatikan-Korrespondent Ludwig Ringeifel von der katholischen Nachrichtenagentur. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und wir bleiben noch beim Vatikan und Papst Franziskus. Vor ein paar Wochen hat der Papst ja mit einem Interview für Aufsehen gesorgt. Darin ging es unter anderem um den Krieg in der Ukraine, und es fielen die Worte Mut zur weißen Flagge. Hat der Papst der Ukraine da tatsächlich die Kapitulation vor Russland nahegelegt? Nein, stellte der Vatikan eilig klar. Trotzdem zeigt dieser mediale Vorfall, die Friedensdiplomatie des Vatikans ist durch den Angriff Russlands erheblich herausgefordert, und das gilt im Grunde für die gesamte Friedensethik der Kirchen. Burkhard Schäfers über christlichen Pazifismus in Zeiten von Panzerlieferungen.
Wie viele Tote muss es am Ende geben? Papst Franziskus stellt die Frage, die sich viele stellen. Zuallererst die Menschen, die in Russlands Krieg in der Ukraine um ihr Leben fürchten, um das ihrer Kinder, ihrer Eltern und Freunde. Der Einsatz für den Frieden ist eine Säule des Christentums. Damit einhergehen Pazifismus und Gewaltkritik. All das stößt angesichts der Wirklichkeit in der Ukraine an Grenzen.
Natürlich ist es wichtig für christliche Friedensethik, dass sie beides im Blick hat. Den Frieden gewinnt man nicht mit Waffen, aber eben die Voraussetzung ist, dass wir die Ukraine unterstützen, dass sie nicht einfach überrollt wird. Denn ansonsten kann man mit Putin so wenig verhandeln, wie man mit Hitler verhandeln konnte.
Sagt der katholische Friedensethiker Markus Vogt, Professor für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Jüngst sorgte ein Interview von Papst Franziskus im Schweizer Rundfunk für Aufregung. Er glaube, so der Papst, derjenige sei stärker, der die Lage erkennt, der ans Volk denkt und den Mut zur weißen Flagge hat, zum Verhandeln. Markus Vogt nennt das ein missglücktes Zitat.
Eine weiße Fahne ist eindeutig das Symbol für die Kapitulation und es ist unangemessen, die Ukraine in dieser Situation einfach zur Kapitulation aufzufordern. Es wäre ein unsägliches Elend, was Ukraine dann erwarten würde. Es ist klar, Russland will die Identität der Ukraine ausrotten. Wir diskutieren, ob das schon jetzt als Kategorie des Genozid angesehen wird. Der Papst hätte in diesem Interview als erstes auffordern müssen, an die Adresse Russlands die Aggression zu stoppen und nicht an die Adresse der Ukraine. Sie soll kampflos kapitulieren.
Franziskus Ziel sei es, mit Blick auf die inzwischen mutmaßlich mehreren hunderttausend Toten zu einer Verständigung zu kommen, wie die Kämpfe enden könnten. Gleichwohl sieht Friedensethiker Vogt eindeutige Defizite innerhalb der vatikanischen Diplomatie.
Es hat eine lange Tradition, eine einseitige Fixierung auf Moskau im Dialog, schon unter Papst Benedikt, teilweise unter Johannes Paul II. Schon, dass man dringend natürlich die Ost-West-Spaltung des Christentums überwinden will, auch um den früher eben antireligiösen Raum des Kommunismus einzudringen. Man hat den ganzen Osten nur über die Brille der russischen Orthodoxie wahrgenommen, nicht die Eigenständigkeit der Orthodoxie in der Ukraine, in Griechenland, anderswo wahrgenommen. Das ist sehr einseitig, das rächt sich jetzt.
Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill hatte zuletzt wiederholt zum Kampf für Vaterland und Kirche aufgerufen und zum Gebet für den russischen Präsidenten Putin. Der Westen gefährde die menschliche Zivilisation, so der Moskauer Patriarch.
Kyrill legitimiert den Krieg als metaphysischen Kampf gegen den Westen, der angeblich die Identität des orthodoxen Ostens gefährde. Eine plurale Gesellschaft sei nicht mit den orthodoxen Werten vereinbar. Diese Ideologie der russischen Welt mit ihrer religiösen, mythischen, historischen Untermalung, das muss kritisiert werden, um auch das Wasser abzugraben der doch sehr breiten Akzeptanz der Aggressionspolitik von Putin im russischen Volk.
Vielen gilt der Vatikan als idealer Vermittler in Konflikten und Kriegen. De facto sei die vatikanische Friedensdiplomatie im Ukraine-Krieg ein Desaster, sagt der Theologieprofessor Markus Vogt.
Es ist durchaus gefährlich, dass es teilweise schon lang zurückliegende Äußerungen gibt, die Ökumene mit der russischen Orthodoxie anzustreben, auf der Basis des gemeinsamen Vorbehalts gegen spätmoderne, menschenrechtlich verfasste, säkulare Gesellschaft. Das hat lange Tradition in der vatikanischen Diplomatie. Das ist, denke ich, ein Irrweg.
Aber nicht nur die Nähe Roms zu Russland prägt die Debatte. Innerhalb der christlichen Friedensethik stehen sich zwei Seiten gegenüber. Die einen fordern mehr Kriegstüchtigkeit, sprich weitere Aufrüstung und ein stärkeres Militär. Die pazifistische Seite hingegen verlangt nach mehr Friedenstüchtigkeit. Die gegenwärtige Lage sei ein Realismuscheck für die christliche Friedensethik, sagt Sozialethiker Vogt. Das Paradigma vom gerechten Frieden müsse erweitert werden.
Wir müssen dieses einbetten in ein viel umfassenderes Konzept zur Sicherung von Frieden. Da gehört Gerechtigkeit dazu, da gehört Nachhaltigkeit, da gehört eine Migrationspolitik dazu, da gehört eine Stärkung der Demokratie dazu. Also diese Erweiterung des Horizontes ist aktuell.
Wie ist es richtig, auf Gewalt zu reagieren? Und wie verhalten sich Soldaten im Einsatz? Solche Fragen spielen auch in der Militärseelsorge eine wichtige Rolle.
Ich merke, die Auseinandersetzung mit den Geschehnissen in der Welt sehr deutlich. Natürlich war der 24. Februar des vorletzten Jahres eine, ja, Olaf Scholz hat gesagt, eine Zeitenwende, eine Neubewertung. Aber für mich als Militärpfarrer findet diese Frage schon früher statt.
Hans Wirkner ist evangelischer Militärpfarrer im baden-württembergischen Stetten am Kalten Markt, dem größten Bundeswehrstandort in Süddeutschland. Als Seelsorger für die Soldatinnen und Soldaten ist Wirkner Ansprechpartner für Sinnfragen. Für Befürchtungen und Ängste bis hin zu dem existenziellen Gedanken, was, wenn ich im Einsatz sterbe?
Natürlich spielt diese Frage immer eine Rolle beim Dienst eines Soldaten. Und die Auseinandersetzung kommt natürlich näher, denn ein Einsatz in Mali und ein Einsatz in Afghanistan, die waren auch geografisch weit weg. Und nicht erst mit der Ukraine haben wir gemerkt, dass Gewalt, Verwundung, auch Tod näher kommen kann.
In der Ukraine sind wiederholt Kriegsverbrechen bekannt geworden. Etwa im Frühjahr 2022 in Butscha, einem Vorort von Kiew, wo mutmaßlich Zivilisten gefoltert, erschlagen oder erschossen wurden.
Solche Bilder zu sehen, davor ist kein Soldat im Einsatz, wo auch immer er im Einsatz ist, gefeit. Und diese Bilder bringen die Soldaten natürlich auch mit nach Hause. Man kann sich aber sehr gut schützen gegen die Wirkung dieser Bilder. Man kann sie bearbeiten und daraus lernen, so etwas nicht selber zu tun und im Gegenteil, dass man es auch nicht zulässt, dass andere es tun.
Gewalt verhindern, das gilt als Maxime der christlichen Friedensethik. Zugleich gehört zum gerechten Frieden das Recht des Angegriffenen, sich selbst zu verteidigen. Vor diesem Hintergrund veröffentlichten die deutschen katholischen Bischöfe im Februar ein neues Friedenswort. Sein Titel: Friede diesem Haus, ein Zitat aus dem Lukasevangelium. Es steht in der Spannung zwischen dem Ideal der Feindesliebe und der Realität von Krieg und Gewalt. Aus Sicht des Münchner Theologen Markus Vogt geht das Papier in die richtige Richtung. Die Bischöfe argumentierten darin deutlich differenzierter, als es der christlich-pazifistischen Tradition entspreche.
Gegenüber dieser ist die Schrift durchaus nochmal ein Fortschritt, eine Weiterentwicklung des Paradigmas des gerechten Friedens. Man könnte das auch mit dem nachhaltigen Frieden in Verbindung bringen, gerechter und nachhaltiger Frieden. Das heißt, es gehört auch Cybersicherheit dazu, es gehört eine Analyse dazu, welche Rolle Naturzerstörung, Kulturzerstörung spielt. Es gehörte zusammen die Fehlinformation der Öffentlichkeit über eben digitale Medien. Es gehört dazu die Schwächung unserer Demokratie. Das ist wirklich nochmal eine realistische Weiterentwicklung der christlichen Friedensethik.
Bischöfliche Friedensschriften können Denkanstöße sein, aber natürlich verändern sie nicht unmittelbar die Weltlage. Wie also könnte der Krieg in der Ukraine enden? Sozialethiker Vogt sagt:
Im Augenblick ist es dringendste, die Kampffähigkeit der Ukraine aufrechtzuerhalten. Ihnen gehen die Munition aus. Aber dann brauchen wir natürlich jetzt auch irgendwie einen Versuch, Perspektiven der Verhandlung zu entwickeln. Das ist sehr schwierig. Viele sagen, dass die russische Armee wahrscheinlich auch eine Pause braucht, da vorzubereiten, vielleicht hinter den Fronten mit der stillen Diplomatie. Das ist im Augenblick angesagt.
Die Diplomatie fördern und zugleich die Kampffähigkeit der Ukraine erhalten. Es ist ein Spagat, an dem sich die christliche Friedensethik derzeit versuchen muss. Der Beitrag dazu kam von Burkhard Schäfers. Über eine vermeintlich spezifisch protestantische Arbeitsethik wird schon lange diskutiert. Auch hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk haben wir schon öfters darüber berichtet, auch an Zweifel daran. Aber es heißt eben oft, evangelische Christinnen und Christen, die seien besonders fleißig und wirtschaftlich erfolgreich. Ob das nun stimmt oder nicht, etwas Ähnliches gibt es auch im Islam. Da könnte man von der muridischen Arbeitsethik sprechen. Die Muriden, das ist ein Sufi-Orden im Senegal. Also eigentlich ist das eine mystische Gemeinschaft. Aber die Muriden sind berühmt für ihren Fleiß. Und sie sind nicht zuletzt deshalb im Senegal wirtschaftlich und politisch ein sehr wichtiger Akteur. Das zeigte sich zuletzt auch bei der Präsidentschaftswahl vor 2 Wochen. Das Zentrum der Muriden ist die Stadt Touba. Und von dort jetzt eine Reportage von Dunya Sadaki.
Freitagsgebet in Touba. Zahlreiche Gläubige strömen aus der großen Moschee, dem Wahrzeichen der heiligen Stadt. Barfuß laufen sie in weiten Gewändern über die weißen Steine des Moscheeplatzes. Darunter Hamdan Thiam. Er führt uns herum. Für die sogenannten Muriden, denen etwa ein Drittel der Muslime im Senegal angehören, sind 2 Dinge essentiell. Glaube und Arbeit.
Die Einwohner von Touba haben ihren Glauben durch Scheich Amadou Bamba gelernt, den islamischen Glauben, der besagt, die Arbeit zu verehren. Arbeite so, als ob du niemals sterben würdest. Bete, als ob du heute sterben wirst.
Die Moschee ist das Herz Tubas und der Moriden, einer islamischen Bruderschaft im Senegal. Scheich Amadou Bamba gründete Ende des 19. Jahrhunderts die Sufi-Gemeinschaft und gab ihnen mit Touba eine Hauptstadt, die ihn bis heute wie einen Heiligen verehrt. Auf dem Moscheegelände erschallen Gesänge. Es sind Ausschnitte aus Tausenden von Gedichten und Texten, die Scheich Amadou Bamba seinen Anhängern hinterließ. Touba ist wie ein Staat im Staat, auch das Mekka Westafrikas genannt oder der Vatikanstaat Senegals. Und Touba spielt nach eigenen Regeln. Musik, Rauchen, Hosen für Frauen sind verboten. Lange Gewänder und Hijabs ein Muss. Trinkwasser für alle umsonst. Die Mischung aus Arbeitsethos und Gläubigkeit hat die Moriden gesellschaftlich mächtig werden lassen. Senegals Spitzenpolitiker huldigen dem Generalkalifen der Moriden, Serigne Muntachaba Sirum Bake, seit 2018 im Amt, regelmäßig vor wichtigen Wahlen. Bei den Wahlen jetzt hatte er sich neutral verhalten und dieses Mal allen Kandidaten den Wahlkampf in Touba untersagt. Die Bedeutung des Kalifen unter jungen Menschen nehme aber trotz aller Verehrung ab, gibt Serigne Modum Bake zu. Er ist ein Nachkomme von Scheich Amadou Bamba, dem Begründer der Moridenbruderschaft. Neue Führungspersönlichkeiten rissen die Jugend auch durch Kommunikation über Social Media mehr in den Bann. Zwei Drittel im Land sind unter 35 Jahre. Viele träumen von mehr als nur einem frommen Leben mit harter Arbeit.
Wenn der Kalif seine Gläubigen dazu aufrufen würde, wählt alle diesen einen Kandidaten, dann folgen dem vielleicht nur 50%. Wenn der Kalif aber sagt, kommt und kultiviert dieses Stück Ackerland, dann kommen 100%. Seit 3 Jahren bemerken wir, dass die jungen Leute nicht mehr die Parolen des Kalifen respektieren.
Seit 3 Jahren, also seit 2021, als der bei jungen Leuten beliebte Oppositionelle Ousmane Sonko erstmals inhaftiert wurde. Das hatte heftige Proteste ausgelöst. Sonko steht für sie als Antisystempolitiker, fern der Elite, zu der durch ihren Reichtum und ihre Macht durchaus auch die Moridenspitze gehört. Touba sei nämlich eine Wirtschaftsmacht im Land, sagt Mamadou Sambahan, Wirtschaftsanalyst an der Cheikh Anta Diop Universität in der Hauptstadt Dakar.
Die Moriden stellen einen wichtigen Teil der senegalesischen Wirtschaft dar. Auf jeder Entscheidungsebene in Senegal ist die Moriden-Gemeinschaft vertreten. Sie verfügt bei jeder wichtigen Entscheidung über Macht, beim Handel, in der Landwirtschaft, in der Industrie. In der Aktivität commerciale, in der Agrikultur.
Die Moriden sind aber nicht nur im Senegal einflussreich. Das Netzwerk der Bruderschaft spanne sich um die ganze Welt, erklärt die Anthropologin Sophie Bavard. Sie hat sich jahrelang mit Moriden und Migration beschäftigt.
Das Besondere an der Moridenbruderschaft, es gibt eine enorme Solidarität. Dort, wo Moriden in der Welt ankommen, in Marseille, Paris, Mailand, New York oder in Rio de Janeiro, gibt es schon Moriden, die ihnen Starthilfe geben, in Form von Arbeit oder einem Wohnplatz. Und das bildet Vertrauen. Stück für Stück können sie sich so im Ausland ein Leben aufbauen, Geld verdienen und davon schicken sie nicht wenig zurück nach Touba.
Diese sogenannten Rücküberweisungen von Auslandssenegalesen sind enorm. Laut dem Ministerium für Finanzen und Haushalt wurden im Jahr 2022 2,6 Milliarden Euro von Migranten in die Heimat geschickt. Das sind rund 10% des Bruttoinlandsproduktes. Ein Großteil davon sind Überweisungen von weltweit verstreuten Mitgliedern der Moridenbruderschaft.
Wirtschaftlich und politisch ist diese Sufi-Bruderschaft sehr einflussreich, die Moriden im Senegal und darüber hinaus, vorgestellt von Dunja Sadaki. In Indien zieht es viele gläubige Hindus zum Sterben nach wie vor in die Stadt Varanasi, um so dem Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen. Ein Feature dazu hören Sie heute Abend im Deutschlandfunk. Full Bliss, Leben und Sterben in Varanasi. Um 20.10 Uhr hier im Radio und jetzt schon online, wenn Sie mögen, auf deutschlandfunk.de und in der App DLF Audiothek. Stichwort aus Religion und Gesellschaft. Das war die Sendung Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Am Mikrofon war Christian Röther. Nach den Nachrichten um 10 Uhr geht es hier weiter mit der Sendung Agenda, heute mit Dörte Hinrichs. Es geht dann um Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt. Vielen Dank für Ihr Interesse.